Man sagt ja immer, harte Arbeit schlägt Talent, ja, aber auch nur, wenn Talent nichts macht. Also.
Hallo Benedikt, I'm here und heute habe ich zu meiner großen Ehre, den Bodybuilding-Coach Martin Hahn hier im Interview begrüßen zu dürfen. Für den einen oder anderen, der Martin vielleicht noch nicht kennt, magst du dich kurz einmal vorstellen und vor allem herzlich willkommen.
Also erstmal freue ich mich, dass ich hier sein darf. Nochmal danke für die Einladung. Zu mir, zu meiner Person. Mein Name ist Martin Hahn, ich bin 27 Jahre jung, auch wenn ich älter aussehe und meistens für älter geschätzt werde. Das hat, glaube ich, einfach der Bodybuilding-Sport an sich, dass man durch mehr einfach auch älter aussieht. zu fahren verloren. Also ich bin Bodybuilding-Coach, wie der Benedikt schon gesagt hat. Sprich, ich bereite Leute auf Wettkämpfe vor. Ne? Ich coach auch Leute, die einfach nur in Form kommen wollen, die abnehmen wollen, die irgendwelche individuellen Ziele haben. Dabei begleite ich die. Ich mache das Ganze schon seit 8 Jahren. Also 2015 habe ich damit hauptberuflich begonnen. Seit 2018 bin ich wirklich hauptberuflich selbstständig damit. Davor habe ich halt teilweise gecoacht in Fitnessstudios und unter deren Anleitung habe eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, also auch in diesem Bereich. Und seit 2018 mache ich das tatsächlich selbstständig, hauptberuflich, habe mir da ein extrem großes Team aufgebaut, muss ich sagen, und bin mittlerweile auch ein renommierter Name in der Szene, würde ich sagen. Also man kennt eigentlich meinen Namen und genau, bin da eigentlich recht erfolgreich mit und es ist so alles, was dazu zu sagen gibt. Ich selber mache auch Bodybuilding-Wettkämpfe nebenher seit 2017. Genau, mache das aber mehr so aus Leidenschaft und nicht aus wirtschaftlichem Interesse.
Wie bist du mal überhaupt zum Bodybuilding gekommen?
Das war 2012, da war ich 16 Jahre alt. Ich war immer so ein extrem dünner Jugendlicher, würde ich mal sagen. Also ich glaube, also ich war mit 16 schon ausgewachsen. Ich bin relativ groß, also 1,85. Und da hatte ich so um die 60 Kilo gewogen. Also ich war so ein ganz schlaksiger, dünner. Und die Intention war damals einfach, besser anzukommen, Körpermasse zuzunehmen. Also eigentlich mehr oder weniger aus Ego-Gründen, kann man schon sagen. Ja, weil ich halt einfach unzufrieden war mit dem, wie ich ausgesehen habe. Und ich dachte mir damals, ich war jetzt auch, muss ich dazu auch ganz ehrlich sagen, ich war jetzt nie so der Beliebteste in der Schule und sowas. Also ich hatte eigentlich immer relativ wenige Freunde und war jetzt auch nicht so der Frauenheld früher. Und dadurch dachte ich dann natürlich, wenn ich mich jetzt im Fitnessstudio anmelde und so ein bisschen Muskeln aufbaue, dann komme ich auch generell in der Allgemeinheit besser an. Das war so die Intention damals. Genau.
Und du hast ja wahrscheinlich am Anfang aber noch nicht den Plan gehabt, da Bodybuilding richtig zu machen, sondern eher so ein
Überhaupt
bisschen.
nicht. Also man nimmt sich ja immer so spezielle Vorbilder, wie man gerne aussehen würde, wo man denkt, oh, das sieht total toll aus. Und das war am Anfang bei mir vielleicht so ein Men's Health Model. Und mittlerweile, also man entwickelt sich halt immer weiter und man hat auch immer neue körperliche Ziele. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Bilder von mir sehen würde, also wenn ich als 16-Jähriger Bilder gesehen hätte, von dem, wie ich jetzt aussehe, hätte ich das wahrscheinlich total unattraktiv und unansehnlich gefunden. Aber dieses körperliche Ideal entwickelt sich halt mit der Zeit, weil man irgendwie immer weitermachen will. Ne? Du wirst immer irgendwie Fortschritt machen und irgendwann siehst du halt aus wie der auf dem Men's Health Cover und dann schaust du in den Spiegel und denkst, na, irgendwie ist doch zu wenig. Genau, so kann man sich das vorstellen.
Und wie bist du dann da mal dazu gekommen, das Ganze auch professionell anzugehen?
Da wächst man so rein. Also am Anfang will das, glaube ich, kein Bodybuilder. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ins Fitnessstudio geht und sagt, boah, ich will Profi-Bodybuilder werden oder Wettkämpfe machen. Da wächst man so ran, weil so eine Art Leidenschaft entsteht. Du gehst quasi regelmäßig ins Fitnessstudio, fängst mit dreimal die Woche an, siehst dann, es kommen langsam körperliche Erfolge, du siehst, es bringt was, dann denkst du, boah, jetzt muss ich noch öfters gehen, dann bin ich irgendwann täglich gegangen. Ja, also wirklich, ja, damals in meinem Wahn habe ich auch, ja, da bin ich dem voll verfallen, so als Jugendlicher war es ganz extrem. Und willst dann halt irgendwie immer weiterkommen und weiterkommen und dann entwickeln sich irgendwann diese Ziele. Hey, ich könnte vielleicht auch mal einen Wettkampf machen und so ist es quasi nach und nach entstanden. Aber es war nicht irgendwie vorausgeplant. Ja.
Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, dich damit auch selbstständig zu machen?
Das ist auch eine coole Story. Also ursprünglich habe ich erst eine Ausbildung als Erzieher angefangen.
Oh, ja.
Die habe ich aber nicht durchgezogen. Also ich hab erst ein FSJ gemacht nach meiner schulischen Laufbahn. Ich habe mittlere Reife gemacht, dann FSJ im Kindergarten. Da war aber eigentlich nicht der Hauptgrund, dass ich mal irgendwie Erzieher werden möchte, sondern mehr, ich habe die Schnauze voll von Schule und will jetzt da einfach mal ein Jahr Abstand von der Schule haben und suche mir jetzt irgendwas im sozialen Bereich, wo ich ein FSJ mache, dass ich da einfach so ein bisschen, ja, freien Kopf kriege. Und das hat mir aber tatsächlich so gut gefallen damals, das FSJ. Und ich kam auch super bei den Kindern an. Habe ich auch schon trainiert, vielleicht auch deshalb. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich dafür entschieden. Ich wusste auch nicht wirklich, in welche Richtung ich mal gehen soll. Und dann habe ich gedacht, dann machst du doch das. Das hat dir jetzt Spaß gemacht. Währenddessen, parallel, ist halt das Bodybuilding immer wichtiger geworden, ne, weil das war halt mein Hobby neben dem Beruf. Und dann war es irgendwann wirklich so, dass ich eigentlich während der Arbeit oder während der Ausbildung auch immer nur in die andere Richtung gedacht habe. Also, wann kann ich wieder ins Training, habe mich auf diesem Gebiet extrem eingelesen, noch während der Erzieherausbildung und habe dann irgendwo gemerkt, das findest du eigentlich viel ansprechender und das ist eigentlich deine Leidenschaft. Und dann habe ich nach einem Jahr, obwohl ich sehr gut war, muss ich sagen, es war mein bestes Zeugnis bis dato, was ich hier hatte, in der Erzieherausbildung, also nach einem halben Jahr war das Halbjahreszeugnis. Da bin ich dann quasi gewechselt, habe dann noch ein paar, wie sagt man, also ich habe ein paar Fitnessstudios gearbeitet, also Praktika in Fitnessstudios gemacht quasi und dort halt gejobbt sozusagen, bis ich dann dort meine Ausbildung begonnen habe in einem Studio als Sport- und Fitnesskaufmann. Und die ging 3 Jahre bis 2018 und danach habe ich mich auch direkt selbstständig gemacht. Also erst habe ich den Betrieb gewechselt damals, bin damals in eine Kette gegangen, ins CleverFit, kennt man ja. Da hat es mir aber nicht gefallen, weil dort alles sehr vorprogrammiert ist. Sprich, kannst wenig Eigeninitiative ergreifen. Das heißt, da sind irgendwie vorgefertigte Ernährungs- und Trainingspläne gewesen, die man denen schon gegeben hat und die musste man mit denen machen. Also man konnte nicht selber was schreiben. Es war sehr viel Putzen auch, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man den Bereich schafft, muss man halt auch viel so Hygienezeug machen und Verträge, ganz wichtig waren Verträge abschließen. Und es war am Ende nicht meine Intention, irgendwie im Fitnessstudio zu arbeiten. Und deshalb habe ich mich dann selbstständig gemacht, ich glaube im November 2018,
Ja.
mit einem Kleingewerbe erstmal. Habe tatsächlich auch währenddessen noch, bin ich zum Arbeitsamt und habe mir Stellen zuschicken lassen und so, nur rein. Also ich wollte die eh nicht annehmen, aber das geht ja nicht anders, weil ich wollte, dass mir jemand die Krankenversicherung bezahlt und generell, dass ich noch ein Einkommen nebenher habe. Weil jetzt weiß man ja selber, wenn du dich selbstständig machst, du bist ja nicht von heute auf morgen, kannst ja nicht davon leben. Und ich hatte da auch extreme Unterstützung von meinen Eltern, weil ich hatte eine kleine Wohnung, eine Drei-Zimmer-Wohnung und Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung und da hat mein Papa dann die Miete gezahlt in der Zeit. Genau, und habe dann quasi währenddessen immer mich irgendwo beworben in Fitnessstudios, habe gehofft, dass ich nicht genommen werde oder dass sie kein Interesse haben und habe mir währenddessen die Selbstständigkeit aufgebaut und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, das passt und ja, seitdem kann ich davon leben. Also es ist schon länger auch kein Kleingewerbe mehr. Ich glaube, ein Jahr hat es ungefähr gebraucht, bis ich davon leben konnte. Und ich habe jetzt gestern die Buchhaltung bekommen oder wie sagt man, ja, so die Übersicht für jeden Monat kriege ich immer so zugeschickt von meinem Steuerberater quasi, dem ich alles schicke. Und da wird dann immer so verglichen, auch mit dem Vorjahr und so. Und ich habe mich zum Vorjahr auf jeden Fall verdoppelt, also umsatzmäßig. Also wenn das so weitergeht, dann läuft es richtig gut. Ne? Also ich bin richtig dankbar, dass ich jetzt wirklich so gut davon leben kann. Ja.
Hattest du von vornherein, also gerade bei der Selbstständigkeit im Fitnessstudio, musstest du ja wahrscheinlich, ich sag mal, der gekommen ist so ein bisschen oder dir ja helfen, am Bodybuilding zu helfen? Oder wolltest du am Anfang allgemein den Leuten zu mehr Fitness abnehmen, was auch immer helfen?
Ist sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich habe von Anfang an immer schon beides angeboten. Am Anfang war es tatsächlich so, also die meisten Leute, die zu mir gekommen sind, die es dann gemacht haben, waren Hobbysportler, die einfach nur ein paar Kilos abnehmen wollten und sowas. Weil ich finde, in dieser Bodybuilding-Branche, da muss man sich erstmal einen Namen machen. Also die meisten Leute, die sich für einen Bodybuilding-Wettkampf vorbereiten, die gehen dann irgendwo hin zu einem Coach, der schon einen Namen in der Szene hat, wo die wissen, oh, der bereitet den Athlet XY vor, der total erfolgreich ist. Und da ist es dann schwierig, wenn du damit anfängst und ja, das anbietest, warum sollten die dann zu dir gehen? Wenn du sagst, hey, ich habe noch nie jemand auf die Bühne gestellt, da gehen dann die wenigsten zu einem. Es ist auch ganz schwer, da Fuß zu fassen. Deshalb waren die ersten Leute, oder am Anfang war es immer sehr überwiegend Hobbysportlermäßig. glaube, 2019 hatte ich dann mal drei Leute, die ich auf die Bühne vorbereitet habe. Damit hat es begonnen. Und es wurde halt jetzt mehr und mehr. Und mittlerweile würde ich sogar sagen, dass es ausgeglichen ist. Also, dass es 50-50 ist. Ne? Und wirklich auch extrem viele Wettkampfathleten jetzt mittlerweile dabei sind. Ja.
Du hast das eben gesagt, und man merkt das auch, dass Bodybuilding so deine große Leidenschaft ist.
Ja.
Was fasziniert dich daran so sehr? Also was ist wirklich das, was du so daran liebst?
Das anders sein als andere. So, ich finde, ja, wenn man so mit dem Strom mitschwimmt, irgendwie jeder ist gleich, so jetzt rein optisch, meine ich jetzt. Und ich mag das total, es hat mich schon immer fasziniert, wenn Leute anders waren. Also anders als andere. Muss nicht mal jetzt auch auf irgendwie muskulöser Basis sein. Auch ja, ausgefallene Persönlichkeiten einfach, sage ich mal. Und das hat mich immer so inspiriert, dass du das Body als Bodybuilding, du bist wie ein Bildhauer quasi und kannst dir so dein eigenes körperliches Ideal erschaffen, so wie du Bock drauf hast. Das heißt, ich will ein bisschen mehr Schulter, dann trainiere ich ein bisschen mehr so, passe den Plan so und so an. Du kannst dich eigentlich formen, so quasi, wie du es dir vorstellst. Und das ist so, das finde ich halt total faszinierend und auch, was da alles mit einfließt. Ne? Also es ist wirklich, viele denken ja nur ein bisschen Training und dann sieht man so aus, was man da ja alles rausholen kann über Ernährung und sowas, wenn man sich da wirklich mal richtig einliest. Das ist wirklich saukomplex. Das haben viele gar nicht auf dem Zettel, dass man da, um wirklich, sage ich mal, alles zu perfektionieren, auch wirklich sehr viel theoretisches Wissen braucht in verschiedenen Bereichen. Also auch sei es Hormone, Blutbilder auswerten, etc. pp. Also geht auch sehr viel in die medizinische Richtung schon. Ne? Und ich finde das einfach extrem interessant alles. So für was der menschliche Körper in der Lage ist. Ja,
Stehe ich sehr
genau.
gut. Du machst ja jetzt aktiv auch noch selber Bodybuilding. Haben wir kurz vorher schon drüber gesprochen. Für den einen oder anderen habe ich auch vorher schon gesagt, Martin passt ja kaum ins Bild.
Gerade so.
Wie sieht so dein Alltag aus? Vielleicht kann sich der ein oder andere, der jetzt gar nicht so im Bodybuilding affin ist, da gar nicht vorstellen, ja, was das eigentlich mit sich bringt.
Ja, also als Bodybuilder hast du einen komplett geregelten Tagesablauf. Es ist mittlerweile, jetzt gerade habe ich die Wettkampfsaison hinter mir. Da ist es immer ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Wenn ich jetzt mal 5, 6 Wochen zurückspule, wo ich noch in der Wettkampfvorbereitung war, da kann man sich das wirklich so vorstellen, dass du einen festen Schlaf-Wach-Rhythmus hast. Also das heißt, du gehst zu jeden Tag zur selben Zeit schlafen. Der Wecker klingelt jeden Tag zur selben Zeit. Morgens habe ich immer mein Cardio-Training absolviert. Das heißt, ich habe daheim habe ich drei verschiedene Cardio-Geräte, wo ich wechseln kann. Das heißt zum Beispiel Ergometer, Laufband, sowas. Na, und je nach Fortschreitungsgrad der Diät, desto mehr Cardio wird praktiziert. Das heißt, also mein Höchstes waren 2 Stunden Cardio am Tag. Und jeden Tag, also du hast auch immer dieselbe Mahlzeitenroutine. Also ich habe da auch feste Zeiten für gehabt, wo ich immer dieselbe Mahlzeiten gegessen habe. Also du hast immer jeden Tag dasselbe Essen, wo es dann auch so wird. Also Cardio geht hoch, Mahlzeiten nehmen ab. Das heißt, gegen Ende hast du da nicht mehr so viel zu essen. Na, also sehr eiweißreich, kann man sich das vorstellen. Also viel Fleisch, Fisch, Eier, Proteinpulver, sowas. Und als Beilage dann halt immer Kohlenhydrate in Form von Reis, Kartoffeln, Haferflocken. Genau, so kann man sich die Ernährung vorstellen und die Kohlenhydrate quasi gehen immer weiter runter. Das Eiweiß bleibt und das sind dann ungefähr 7 Mahlzeiten am Tag. Genau, also es ist im Bodybuilding auch so, dass eher öfters gegessen wird, dafür keine Riesenportion. Und dann habe ich auch 6-mal die Woche Krafttraining gemacht, also einen Tag Pause die Woche. Also Cardio-Training habe ich jeden Tag gemacht und 6-mal die Woche Krafttraining, wo ich quasi den Körper durchtrainiert habe, also an einem Tag zum Beispiel die Beine, an einem Tag die Brust, an einem Tag den Rücken. So kann man sich das vorstellen, den Tagesablauf. Und da ist dann natürlich, da du halt feste Zeiten hast und sowas, ist es sehr schwierig oder stressig mit, wenn du irgendwelche Termine hast, wo du mal hin musst oder so. Da musst du dann natürlich vorkochen, deine Tupperboxen mitnehmen. Es ist auch nicht machbar, einfach mal zu so einem Familienessen zu gehen oder so. Ist schon machbar mit deinen Tupperboxen, aber da habe ich mich, ich bin da so ein Typ, ich bleibe dann lieber zu Hause, bevor ich dann lauter dumme Kommentare kriege. Weil die gibt es auf jeden Fall. Ich spreche aus Erfahrung. Und es ist halt auch ein extrem isoliertes Dasein in dieser Zeit. Das heißt, man hat eigentlich keine sozialen Kontakte mehr. Ich habe meine Freundin zum Glück, die ist bei mir in der Firma mit drin. Also die arbeitet auch, die habe ich übrigens auch ausgebildet. Also die hat ihre Ausbildung gemacht bei mir. Und die ist dann zum Glück den ganzen Tag mit mir zu Hause. Sonst hätte ich keine sozialen Kontakte, außer mein Instagram vielleicht. Ja, und so kann man sich das Leben vorstellen in der Wettkampfvorbereitung. Also es bedeutet extrem Verzicht. Kein Feiern gehen am Wochenende, nicht irgendwie ins Kino gehen und mal Popcorn essen und alles strikt nach Plan, kein Alkohol, kein Rauchen, also sowas gar nicht. Und jetzt außerhalb der Wettkampfsaison, also da ist es so wichtig, dass man quasi so das Ganze so akribisch verfolgt, wenn man erfolgreich sein will. Jetzt ist das Ganze ein bisschen entspannter. Das heißt, ich habe zwar immer noch eine feste Mahlzeitenroutine, aber ich variiere da jetzt zum Beispiel mal. Das heißt, wenn ich mal Lust auf Nudeln anstatt Reis habe, dann esse ich Nudeln. Wenn ich mal Lust auf eine Bolognese, selbstgemachte mit Rinderhackleid habe, anstatt irgendwie Hähnchen, dann esse ich das so. Ich war jetzt gestern zum Beispiel im Kino auch mit meiner Freundin mal wieder. Da habe ich mir auch eine Popcorn geholt und sowas. So kann man dann auch, dafür ist die Zeit nach dem Wettkämpfen eigentlich da, dass man ja auch mal leben kann, sage ich mal. Na, also es gibt, man unterteilt immer in Off- und On-Season, so kann man sich
Ja.
das vorstellen. Also Off-Season bedeutet quasi, es ist auch die Zeit, wo man versucht, Muskeln draufzupacken, wo man das Ganze nicht ganz so ernst nimmt, wo man auch mal, ja, wo Lebensqualität an erster Stelle steht. Und in der On-Season quasi, das ist die Wettkampfvorbereitung, da ist es halt alles strikt.
So gerade in der On-Season, wie du das gerade hast, in der Wettkampfvorbereitung und was du gerade so beschrieben hast, das klingt ja für den anderen wirklich, was du auch schon gesagt hast, nach großem Verzicht. Fiel dir das schwer? Also brauchtest du da viel Disziplin oder sagst du, nee, das ging eigentlich, weil ich immer so das Ziel zum Beispiel vor Augen hatte?
Also man braucht Disziplin, aber wie du schon sagst, wenn man das Ziel vor Augen hat, dann ist man bereit, die Disziplin aufzubringen. Ne? Das heißt, klar habe ich Cravings und klar ist es dann so, dass ich mal nachts irgendwie im Bett liege mit dem Handy und mir Essensbilder anschaue oder irgendwelche Cheat-Day-Videos, weil du so Lust auf irgendwas hast. Aber du musst dann halt immer vor Augen halten, ja, was will ich? Will ich jetzt irgendwie Genuss für eine Sekunde oder halt für eine kurze Zeit oder will ich halt in dem erfolgreich sein, was ich mir ausgesucht habe? Weil das sage ich auch immer, mein Athleten im Endeffekt sucht sich jeder aus und es ist keine Pflicht. Ne? Das heißt, theoretisch kann man sich eine Pizza bestellen. Also da, niemand hält einen davon ab. Das heißt, man muss halt wirklich wissen, was will ich und warum will ich das? Und wenn das klar definiert ist, dann ist man auch bereit dafür zu verzichten.
Bevor wir vielleicht gleich nochmal so über deine Coaches sprechen, was hast du selber noch so für Ziele und Ambitionen im Bereich Bodybuilding?
Schwer zu sagen. Also ich habe jetzt nicht diese hohen Karriereziele dafür. Also da bin ich dann lieber der Coach und ich denke, dafür müsste ich dann auch noch mehr einfach ins eigene Bodybuilding rein investieren. Das heißt, für mich ist es so, ich mache das wirklich aus Leidenschaft nur und suche mir dann eigentlich immer so Wettkämpfe aus wie, was weiß ich, meine baden-württembergische Meisterschaft, meine deutsche Meisterschaft. Ich bin jetzt auch international gegangen und habe auch gewonnen tatsächlich. Sagen. Also ich habe den Diamond Cup gewonnen in Luxemburg. Das ist ein Pro-Qualifier gewesen. Da habe ich allerdings, da musst du den Overall holen, also den Gesamtsieg. Für jeden, der das nicht versteht, also es gibt im Bodybuilding ist es unterteilt in Gewichtsklassen, dass nachher nicht irgendwie so ein kleiner und so ein Riesentyp nebeneinander stehen. Ne? Das heißt bis 70, bis 80, bis 90 und so. Und da habe ich quasi meine Gewichtsklasse gewonnen. Und am Schluss ist dann quasi so ein Overall-Battle zwischen allen Gewinnern. Das heißt, der Gewinner aus der Klasse steht neben dem Gewinner aus der, und dann wird ein Gewinner gekürt. Und es war halt leider ein anderer, und hat dann die Profikarte gekriegt. Ja, aber das war jetzt so mein größter Erfolg bisher. Genau, aber so, also hier und da mal einen Wettkampf machen, das sind so meine eigenen Ziele, aber generell meine Ziele im Leben sind eigentlich eher wirklich auf beruflicher Basis, also wirklich meine Athleten nach oben bringen und mir dort in dieser Szene einen Namen zu machen. Weil im Endeffekt ist das mein Geld, was ich verdiene. Ja.
Vielleicht dann noch so eine Detailfrage, gerade weil du vorhin erzählt hast, dass du mit 60 Kilo sozusagen angefangen hast auf 1,85. Wie viel wiegst du jetzt? So grob.
Relativ wenig für meine Verhältnisse. Also es ist auch immer, ich komme ja aus der Wettkampfdiät, ne, und da ist so ein Ding, also ich wiege jetzt knapp über 100, 102 ungefähr sowas. Aber normalerweise, also so Ende der Offseason habe ich immer so 120 ungefähr. Es sind auch immer 20 Kilo Schwankungen, die man sich vorstellen kann. Ja.
Glaube, für den einen oder anderen, der sich mal die Transformation angucken kann, bei Instagram hast du ein gutes Bild, wo du so 60.
Richtig dünn war, ja.
Oh, genau.
Jetzt habe ich das. Also, das ist ganz oben in meinem Profil angeheftet. Ja.
Also kann jeder gerne gucken. Ja.
Gerne.
Jetzt hast du ja in den letzten Jahren sehr vielen, ja, ich sag mal, im Bereich Bodybuilding gecoacht. Gibt
Ja.
es mal so eins, zwei Erfolgsgeschichten, die dich besonders geprägt haben, wo du sagst,
Boah, einige, einige. Also, ich habe jetzt einen auf die Bühne gestellt, der hat 75 Kilo abgenommen.
boah, okay, ja.
Quasi. Also am Ende einfach, das hat mich so beeindruckt, der hatte hängende Haut am Ende und der kann ja nichts dafür und im Endeffekt wird es auch irgendwie abgestraft im Bodybuilding. Also der hat jetzt keine Top-Platzierung gekriegt, aber schon allein diese Veränderung als stark übergewichtiger Mensch zu sagen, hey, ich will was ändern und dann schaffst du es so weit, dass du am Ende auf einer Bodybuilding-Bühne stehst, das finde ich zum Beispiel unglaublich heftig. Sowas ist krass, ne? Also wenn es so richtig hohe Zahlen sind, ne? Ich habe eine Insta-Seite, die heißt teamhahn.de. Da habe ich quasi auch Transformationen von ganz vielen Klienten hochgeladen. Kann man sich auch gerne mal anschauen. Also so Vorher-Nachher-Bilder, wie die zu mir kamen und wie die dann geworden sind. Und da sind wirklich krasse Sachen dabei. Und es ist dann halt, das ist auch das Schönste an dem Beruf, wenn die Leute dann wirklich danach dankbar sind und sagen, du hast mein Leben verändert und so. Das hatte ich wirklich schon. Ich hatte jemand, der hat irgendwie gesagt, er hat aufgehört, Alkohol zu trinken, sein Blutbild ist gut geworden, er fühlt sich so gut wie noch nie, so fit wie noch nie, hat ganz neues Lebensgefühl und sowas bekommen. Einfach durch Umstellung der Ernährung, durch regelmäßiges Training und so. Und das sowas ist halt das Allerschönste an dem Beruf, wenn du quasi Leuten irgendwie geholfen hast. Und nicht nur in dem Bereich, also es ist tatsächlich auch so, dass Leute quasi ich habe ein großes Team und mir ist auch Teamzusammenhalt wichtig. Das heißt, ich organisiere Weihnachtsfeiern und sowas, Sommertreffen und so mit meinen Coaches. Da sind dann teilweise schon Paare entstanden und sowas. Also Leute, die sich im Coaching kennengelernt haben und die teilweise jetzt heiraten und sowas. Also das ist ultra krank, wenn ich dann so denke, eigentlich bin ich daran schuld, dass das jetzt passiert ist. So. Ne? Also, ja.
Wie genau coachst du, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann?
Also nennt man auch Online-Coaching. Da ist der Vorteil einfach, dass ich Klienten von überall her quasi übernehmen kann. Na, früher war das ja immer so. Also so habe ich auch begonnen mit Klienten aus der Umgebung. Dann sind die zu mir nach Hause gekommen, habe ich die Form so live angeschaut, habe den Trainingsernährungsplan geschrieben und so. Das waren die Anfänge. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir eine eigene App haben, also die nur wir haben, also eine Team Hahn Coaching App. Da kriegen nur quasi Athleten den Zugang per E-Mail geschickt, einen externen Zugangslink. Und in dieser App, die kann so viel, ne? Also du hast da quasi eine normale Chatfunktion erstmal, wie in WhatsApp auch, und
Ja.
auch normale Gruppenchatfunktion, also wo man mit allen aus der Gruppe kommunizieren kann. Und jeder hat dann quasi so ein eigenes Profil, auf das man klicken kann. Und auf dem Profil ist dann quasi eine Seite für Training, da ist dann ihr Trainingsplan aufgelistet, wo du auf jede Übung draufklicken kannst, dann ist dann ein genaues Tutorial von mir, wo ich die Übung erkläre, worauf man achten muss und sowas, kann man sich genau anschauen, dass man die Übung auch richtig ausführt. Man kann sein Training dokumentieren, das heißt, man kann in der App aufschreiben, heute habe ich 80 Kilo, 10 Wiederholungen geschafft und sowas. Weil ich habe darauf Einblick bei jedem Profil, das heißt, ich sehe, okay, der Typ wird immer stärker, es scheint gut zu laufen. Oder ich sehe, es stagniert seit Wochen, müssen wir mal was ändern, woran kann es liegen? Schläft er schlecht? Isst er zu wenig? Läuft alles nach Plan so? Oder gibt er sich einfach nicht genug Mühe im Training? Das ist zum Beispiel ein Riesenvorteil, weil dann weiß ich genau, wie läuft es im Training. Und das ist ein Riesenparameter, den andere Coaches zum Beispiel gar nicht im Auge haben. Die schauen halt über die Form und machen einen Plan so, aber die sind ja nicht bei jedem Training jetzt dabei. Das geht ja gar nicht. Na? Also das ist zum einen, dann hat man eine Ernährungsplanseite, da findet man quasi seinen Ernährungsplan. Der ist individuell abgestimmt, stehen auch hinter jeder Mahlzeit dann die Kalorien, die Makronährstoffe und sowas dran. Steht genau drauf. Auch Dinge, die du umrechnen kannst, wenn du mal statt Reis Kartoffeln essen willst, wie du das umrechnest und sowas. Wie viel du salzen sollst, wie viel Wasser du trinken sollst. Supplements stehen auch drauf, unterteilt in optional und Pflichtsupplements. Also Pflichtsupplements zum Beispiel, sowas wie Omega-3 oder so, wenn jemand wenig Fisch isst, sind halt Supplements, die du nehmen solltest, auf jeden Fall. Und optionale Supplements, zum Beispiel jetzt so ein Pump-Booster oder sowas, den brauchst du nicht, aber wenn du das Geld hast, ist es trotzdem eine coole Sache so. Also das unterteilt auch mit genauen Empfehlungen von mir, von welcher Firma ich welches Produkt empfehle. Dann hast du tägliche To-Dos, so eine To-Do-Liste. Das sind zum Beispiel 10.000 Schritte am Tag oder deine 20 Cardio. Also je nach, ist komplett individuell. Na, und das kann man dann auch abhaken immer am Ende des Tages. Dann sehe ich auch, hat er das abgehakt, hat er das erledigt. Man kann die App koppeln mit einer Smartwatch. Das heißt, ich sehe genau die Schritte, die die Person zurücklegt. Wenn ich dann zum Beispiel sage in der Diät, wir machen jetzt mal 10.000 Schritte am Tag, dass du dich genug bewegst. Und ich sehe dann, oh, der macht bloß 5.000 Schritte. Dann kann ich da mal sagen, was da los. Und also das ist auch eine coole Sache. Man kann auch den Schlaf tracken. Das heißt, ich sehe, wie viel hat die Person geschlafen. Und es hat eine Galerie, wo man die Bilder reinladen kann. Und das Gute ist, man kann die Bilder halt, das ist wie so eine Fotogalerie. Man muss da nicht irgendwie, wenn es ein Coach ist, es gibt so viele Coaches, die mit WhatsApp arbeiten, die müssen dann immer hochscrollen und gucken, oh, wie war es da. Und ich habe die Möglichkeit, wirklich genau die Bilder zu vergleichen in dieser Galerie, also nebeneinander zu stellen. Ich weiß dann direkt, wie sah der vor 2 Wochen aus, wie sah der vor einem halben Jahr aus und weiß dann, okay, ist der Fortschritt gewährleistet oder nicht. Und also im Großen und Ganzen ist das schon alles. Ach so, noch Gewicht. Gewicht kann man eintragen und das wird dann quasi wie ein Diagramm angezeigt. Das heißt, ich sehe eine Kurve und es ist ja manchmal so, dass durch einen hohen Cortisolspiegel oder durch schlecht, was weiß ich, wenn du hart trainiert hast, Muskelkater hast, das sind alles Faktoren, die sich auf dein Gewicht auswirken können. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel will, dass das Gewicht nach unten geht und der Athlet schickt mir 2 Tage, das Gewicht geht nicht runter, kann ich trotzdem auf dem Diagramm sehen, ob der Trend nach unten geht.
Ah, ja.
Diese Gewichtsschwankungen zu berücksichtigen. Weil manchmal läuft eigentlich alles perfekt, aber es gibt trotzdem Gründe, warum das Gewicht stagniert. Und dann
Ja.
ist nicht die meistens nicht der richtige Ansatz zu sagen, jetzt mach halt noch mehr Cardio oder wir reduzieren noch mehr das Essen, sondern manchmal muss man einfach abwarten, 2, 3 Tage und dann droppt es auf einmal wieder von selber. Das kann man halt so besser nachvollziehen. So, also so kann, sieht das Coaching ungefähr aus. An Wettkämpfen, das sind wir immer vor Ort, egal wo auf dem Planeten. Also wir fliegen auch überall hin mit und wenn jemand international startet und sowas, das ist uns auch ganz wichtig. Wir machen die Farbe, das Öl, feuern an, genau. Also das ist ein Rundum-Paket. Deshalb hat es auch, also wo, vor allem, der, ich finde den Preis dafür noch relativ günstig, also weil viele sagen immer so teuer, weil, also ich kann mal sagen, es kostet für Wettkampfathleten 250 Euro im Monat und für Lifestyle 200 im Monat, aber ich kenne da wirklich andere Kaliber, wo nicht ansatzweise das so anbieten. Na,
Ich kann
genau.
sagen, ist ja wirklich sehr günstig. Ja.
Ja. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man sieht. Manche denken auch, ich frage mich auch immer, wie die das denken können. Es geht ja schon allein extrem viel für die Steuern drauf. Und es würde ja keinen Sinn machen, so ein Coaching mit dem, was es beinhaltet, wo die App und alles, das kostet uns ja auch selber alles Geld, für 100 Euro oder so anzubieten. Da würde ja nichts übrig bleiben für mich. Also manche sagen dann so, wie so teuer. Und die wissen dann, glaube ich, gar nicht, was da so dahinter steckt. Ja.
Ja,
Genau,
verstehe.
halt eine Investition in sich selbst.
Denke ich auch, ja. Nochmal zum Thema, du trainierst ja sowohl Männer als auch Frauen.
Ja.
Gibt es da einen großen Unterschied, wie du da herangehst?
Es gibt einen Riesenunterschied. Es kommt aber auch natürlich immer stark auf die Persönlichkeit an, muss ich sagen.
Ja.
Frauen sind oft emotionaler als Männer.
Ja.
Und musst du, ja, du musst als Coach auch irgendwie eine gewisse Empathie haben und auch irgendwie zum Teil für, ja, es klingt komisch, aber so ein Psychiater sein irgendwo.
Verstehe ich.
Die erzählen ja auch von Problemen und das lief heute nicht so gut und auch so private Probleme und da musst du halt auch irgendwie, ja, mit denen kommunizieren können. Das muss auch menschlich passen, weil im Endeffekt, die müssen halt auch über sehr intime Sachen reden, die wichtig sind fürs Bodybuilding. Periode, Stuhlgang, das sind
Ja.
alles Dinge, über die man reden muss und ich kann mir auch vorstellen, dass das vielen unangenehm ist und das sollte halt nicht unangenehm sein. Deshalb ist es auch wichtig, dass man da ja den richtigen Charakter für hat, sage ich mal. Genau. Also nur Wissen ist das eine Sache, aber diese Empathie, die man aufbringen muss, die ist auch ganz wichtig. Und ja, Unterschiede, also Männer und Frauen sind halt generell unterschiedlich. Also von der kompletten Anatomie und von der Herangehensweise dann auch. Also zum Beispiel Frauen benötigen weniger Protein als Männer und benötigen mehr oder können nutzen Fette effizienter zur Energiegewinnung als Männer. Männer nutzen Kohlenhydrate effizienter und solche Geschichten. Aber es ist jetzt, glaube ich, zu detailreich. Aber auch da, auch gerade was Hormone angeht, ne, da muss man nimmt die Frau die Pille, nimmt sie keine Pille, auch mal ein Blutbild machen, um zu gucken, wie sehen die aktuellen Hormonwerte aus und da vielleicht dann mal dagegen zu kontern, auch ernährungstechnisch, supplementtechnisch, Dinge auszugleichen. Es kommen extrem viele Mädels, die in diesem Bodybuilding-Bereich sind, haben irgendwie Essstörungen oder haben, was weiß ich, durch eine Wettkampfdiät ihre Periode verloren und sowas. Das ist dann auch die Aufgabe des Coaches, dass du das alles wieder irgendwie in Einklang bekommst. Da musst du auch in diesem Bereich dann extrem viel Wissen haben. Also ich würde sogar sagen, also Frauen zu coachen ist schwieriger als Männer zu coachen.
Klingt so, kann ich gut nachvollziehen. Hast du, glaube ich, auch einen guten Überblick gegeben. Wir haben ja jetzt auch viel so gerade vom Bereich Bodybuilding gesprochen. Du trainierst ja, ich sag mal auch eben, wie du schon gesagt hast, so den Otto-Normal-Menschen.
Ja.
Wie aufwendig ist das so für den? Also, das hat sich ja jetzt so beim Bodybuilding schon rauskristallisiert, dass ja doch, ja, da musst du deinen halben Alltag, sag ich mal, umstellen, wenn nicht deinen ganzen. Wie ist das, wenn du, sag mal, einfach nur gesünder leben möchtest, zum Beispiel abnehmen möchtest?
Da ist es natürlich gar nicht so. Also da sind die Pläne auch nicht so strikt. Da muss man ganz klar unterscheiden. Ja, also da ist viel mehr Variation in den Plänen dabei. Und generell, also das Training ist dann meistens auch nicht so ausgelegt wie jetzt jemand, der, was weiß ich, sich komplett zerstört im Training, danach 3 Tage nicht mehr laufen kann, so quasi. Also das ist natürlich auch immer auf die Situation ausgelegt. Aber man kann schon sagen, also wenn man einfach nur einen guten Körper haben will oder nur bisschen abnehmen will, fit werden will, dann kann man trotzdem noch sein Leben ganz normal weiterleben. Vielleicht sollte man, wenn man jetzt sich nur von Fastfood ernährt, da halt wirklich über eine Umstellung nachdenken. Es ist im Endeffekt auch eine Einstellungssache, weil viele denken auch, hey, jetzt habe ich abgenommen und jetzt mache ich wieder alles wie vorher. Das gibt es leider nicht. Also da ist dann die Balance wichtig. Man kann natürlich Pizza essen gehen, man kann mal zu McDonald's gehen, aber so eine gesunde Ausgewogenheit ist einfach wichtig, dass man vielleicht, sage ich mal, 80% wirklich ausgewogen sich ernährt und dann kann man auch mal hier und da einen Riegel essen oder essen gehen mit der Familie. Das ist kein Problem, ne? Und da, so gehe ich auch an die Sache ran. Also die müssen eigentlich ohne groß zu leiden, kommen die eigentlich in Form, genau, wenn man es richtig macht.
Wir haben ja schon ein bisschen das Thema so auch Nahrungsergänzungsmittel angeschnitten und du hast eben gesagt, zum Beispiel Omega-3 würdest du für essentiell halten, was ich auch so unterschreiben würde. Gibt es da noch andere Nahrungsergänzungsmittel? Ja, also vor allem jetzt sage ich mal für den Otto-Normal-Bürger, die jeder einnehmen sollte.
Auf jeden Fall. Also ich fange immer an wie gesagt, Omega-3 zum einen, ne, weil die meisten Leute kommen einfach nicht auf ihren Omega-3-Bedarf am Tag. Nicht mal, wenn sie Fisch essen meistens. Und genau dasselbe ist halt zum Beispiel mit Vitaminen. Nur weil du so ein bisschen irgendwie Obst oder so isst oder denkst, jetzt esse ich jeden Tag einen Apfel, damit ist noch lange nicht das gedeckt, was du eigentlich an Vitaminen benötigst und so. Deshalb würde ich empfehlen, natürlich sollte man, das sind am Ende des Tages Nahrungsergänzungsmittel, also Obst und Gemüse immer in die Ernährung mit einbauen, aber trotzdem würde ich auch ein gutes Multivitaminpräparat jedem empfehlen. Entweder mit ausreichend D3 noch drin oder D3 extra supplementieren, weil in Deutschland haben wir jetzt nicht die beste Sonneneinstrahlung. Es ist ja Sonnenhormon, sagt man, und wird über die Sonne aufgenommen. Und da ist meistens, wenn du mal jemanden Blutbild machen lässt, ein Normalo, der Wert immer zu niedrig. Deshalb würde ich auch jedem empfehlen, Vitamin D zu supplementieren. Ansonsten empfehle ich tatsächlich jedem Kreatin zu nehmen. Viele haben gar nicht auf dem Schirm, dass es auch andere Vorteile hat, außer diesem Kraftzuwachs, von dem man redet. Ne, musst du dir vorstellen, Kreatin ist ja dafür da, ATP so resynthetisieren. Ne? ATP wird quasi für die Energiegewinnung rangezogen. Und durch das Kreatin haben wir quasi ein vermehrtes Zugreifen auf diese ATP-Speicher und wir haben eben auch ATP-Speicher im Gehirn, was viele nicht wissen. Das heißt, wenn man Kreatin supplementiert, dann ist man auch, was die Gehirnleistung angeht, besser. Also gerade für Leute, die, was weiß ich, Studenten oder gerade es gibt eine Studie mit älteren Menschen, die davon extrem profitiert haben, wo die Gehirnleistung nachlässt. Also allein auch solche Vorteile bringt Kreatin mit sich. Und es macht halt generell, man kann eigentlich sagen, Kreatin macht leistungsfähiger in jedem Bereich. Da würde ich das auch wirklich jedem Menschen ans Herz legen. Also wirklich, ich sage immer, es gibt eigentlich keine Ausnahme, Kreatin nicht zu nehmen oder mir fällt nichts ein. Das sind so die drei Basics. Ansonsten, klar, es gibt viele Sachen, die Sinn machen, aber da kommt es halt auch immer darauf an, wie sieht die generelle Ernährung aus und wie sieht die generelle Situation aus. Also man kann zum Beispiel unterstützend was für den Darm machen, hier mit Glutamin zum Beispiel, ist maßgeblich an Aufbau von Darmbakterien beteiligt und sowas, wenn man irgendwie eine gesündere Darmflora haben will. Ja, aber die drei Sachen, würde ich sagen, sind eigentlich so die Basics für jeden Menschen. Was natürlich auch immer cool ist, ist ein Proteinprodukt, also ein Whey-Protein und sowas wie Magnesium und sowas, gerade für Sportler, die einen höheren Magnesiumbedarf haben. Oder Ashwagandha halte ich auch eine Menge von, weil es Cortisol ein bisschen drückt und die meisten Menschen haben halt so in ihrem beruflichen Alltag ja extrem hohe Cortisolausschüttung. Und genau, aber das sind alles so Dinge, also wo ich wirklich sagen würde, jeder Mensch sollte Omega-3 nehmen, sollte ein gutes Multivitaminpräparat nehmen mit ausreichend D3. Und es macht für jeden Menschen Sinn, Kreatin zu nehmen. So, und alles andere ist nicht zu 100% essentiell, würde ich sagen. Da kann man dann je nach Situation entscheiden.
Vielleicht mal zu Kreatin eine Detailfrage für den einen oder anderen. Ich würde immer so 3 bis 5 Gramm empfohlen. Würdest du dem dich anschließen oder eher mehr?
Ich würde auf 10 Gramm pro Kilo körperfreie Masse gehen. Das heißt, wenn du relativ definiert bist und 70 Kilo wiegst, dann sollst du 7 Gramm Kreatin nehmen am Tag. Also ich sag bewusst pro körperfreie Masse. Viele sagen nämlich auch so auf Instagram und so pro Kilo Körpergewicht. Aber wenn du 100 Kilo wiegst und du bist eigentlich nur übergewichtig, dann brauchst du nicht 10 Gramm Kreatin zu nehmen. Dann reichen dir deine 6, 7 Gramm. Na, also jetzt bei mir zum Beispiel, ich komme aus der Wettkampfdiät, ich nehm 10 Gramm Kreatin am Tag bei 100 Kilo.
Okay. Weißt du, was für ein Körperfettanteil bist du, wenn ich fragen darf? Ungefähr.
7, 8.
Ja, okay.
Also Wettkampf ist schon richtig niedrig, ist so vielleicht so 4, 5, 4. Und jetzt so ein bisschen mehr. Also es ist jetzt immer noch so, dass ich mich eigentlich ausziehen könnte und jeder würde denken, boah, der ist total definiert so. Also, aber so Wettkampfhärte ist halt nochmal, das sind einfach Nuancen. Genau.
So, zum Thema Eiweiß nochmal. Wie viel Eiweiß würdest du so dem, ja, ich sag mal, erstmal Otto Normalbürger und vielleicht auch dem Kraftsportler empfehlen? Und du hast ja schon gesagt, Frauen und Männer haben da einen unterschiedlichen Bedarf.
Ja, also die allgemeine Empfehlung, was teilweise empfohlen wird, es gibt da ja verschiedene Empfehlungen. Ich habe auch schon alles gehört, von 0,8 bis 1,8 habe ich da schon alles gehört. Das ist meiner Meinung nach zu wenig. Also 1,8 geht schon eher in die richtige Richtung. Ich würde sagen, also meiner Meinung nach, ich gebe bei niemandem unter 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht.
Ja.
Da kommt es aber auch dir drauf an, wie ist die Körperkomposition natürlich. Na, also wenn jemand 150 Kilo wiegt und ist übergewichtig, dann braucht er keine 300 Gramm Eiweiß. So. Natürlich kommt es auch ein bisschen darauf an. Aber ich würde so dem Normalo eigentlich 2 und in der Diät vielleicht 2,5 bis 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht empfehlen. Bei einer Frau reichen meistens, die ist meistens, also da würde ich auch nicht über 2,5 Gramm gehen. Aber so in dieser Range, 2 bis 3 Gramm in der Range würde ich es immer empfehlen. Genau.
Mal ein bisschen kritische Frage: Was hältst du von veganer Ernährung in dem Bezug?
Also, da kommt es immer drauf an, wen habe ich vor mir und was sind denn seine Ziele. Wenn ich jetzt einen Wettkampf-Bodybuilder habe, der wirklich alles perfektionieren will, es funktioniert vegan, aber es ist nicht optimal. Ich sage, also das Ding ist, du musst halt immer bestimmte Makronährstoffe treffen. So. Und jetzt habe ich zum Beispiel eine Wettkampfdiät und da ist es zum Beispiel ganz schwer, den Eiweißbedarf hochzuhalten. Und gleichzeitig hier mit Kohlenhydraten irgendwie runterzugehen. Du kannst damit ein bisschen runtergehen, aber eigentlich alle Eiweißprodukte, die vegan sind auch gleichzeitig Kohlenhydratquellen. Ne? Und da ist immer so das Problem. Also und man muss halt auch sagen, je muskulöser jemand ist, desto höher wird ja dieser Bedarf, weil du mehr wiegst. Heißt, bei kleineren Klassen, die jetzt noch nicht so muskulös sind, ne, da geht das alles. Oder bei Frauen. Na, aber wenn ich da jetzt einen 120-Kilo-Athlet habe, der wird niemals richtig in Form kommen mit veganer Ernährung. Da muss man halt priorisieren, was für einen wichtiger ist. Aber so Lifestyle-mäßig, also ich habe auch einige Veganer und es funktioniert eigentlich gut. Das Ding ist, worauf man halt achten sollte, meiner Meinung nach, ist EAAs zu supplementieren, dass du die essentiellen Aminosäuren alle abgedeckt hast, weil eben durch vegane Ernährung meistens das Aminosäurenprofil nicht optimal ist. Das heißt, du bist sonst nicht alle alle essentiellen Aminosäuren richtig rein. Und genau, auch die biologische Wertigkeit ist ja meistens nicht optimal. Und da würde ich dann immer empfehlen, einfach EAAs zu supplementieren. Gibt es auch auf veganer Basis so. Dann funktioniert das.
Wie stehst du da so gesundheitlich zu? Ist das in Ordnung oder schon eine Einschränkung? Ist ja in Ordnung, wenn man dann das Ethische im Auge hat, aber trotzdem rein gesundheitlich mal betrachtet.
Wenn du genau weißt, oder dich genau mit Ernährung auskennst und mit den Nährstoffen, die wir benötigen und alles, kann man das, sage ich mal, so gesund wie möglich machen. Also man kann das gesund betreiben.
Ja.
Veganer, der keine Ahnung hat, der einfach nur sagt, ich esse jetzt keine Tiere und ernährt sich dann von veganen Ersatzprodukten und sowas, das ist meiner Meinung nach nicht das Beste für die Gesundheit. Also schon alleine wegen den ganzen Zusatzstoffen in der Ernährung und weil du halt einen Mangel an bestimmten Nährstoffen hast oder bekommst, die du eigentlich über tierische Produkte zu dir nimmst. Ne? Das heißt, müsstest du dann halt auch wieder supplementieren.
Jetzt haben wir schon über vieles gesprochen und du hast auch schon sehr vielen geholfen. Gibt es da so immer wiederkehrende ja, Mythen oder Fehler, die du siehst? Vielleicht mal so die größten zwei, drei, die vielleicht auch die Zuhörer machen.
Die
Auch wenn
meisten sind
du
ungeduldig. Das ist ein ganz großer
okay.
Fehler. Ungeduld. Weil Bodybuilding, kennt man ja so das Sprichwort, Bodybuilding ist Marathon, kein Sprint. Das ist aber wirklich so. Also Bodybuilding ist ein Prozess, der dauert nicht Monate, der dauert Jahre. Also das ist wirklich ein Jahresprozess. Da rechnet man in Jahren. Und da kommen dann teilweise zu mir Leute halt ins Coaching und sagen dann, ja, meinst du, das und das ist in einem Jahr machbar? Und packen dann da Bilder aus, wo ich denke, derjenige auf dem Bild, der trainiert wahrscheinlich 10 Jahre und macht alles perfekt nach Plan. Na, das ist so dieses, ja, das ist ein bisschen so Naivität, die hat man aber am Anfang. Und eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil wenn man falsche Vorstellungen hat, vielleicht arbeitet man dann härter, weil man denkt, man sieht so aus. Also hätte ich so am Tag 1 im Fitnessstudio gewusst, wie lange es Zeit braucht, bis man mal wirklich nach was aussieht, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht erst angemeldet, hätte gesagt, nee, es dauert mir zu lang. Deshalb ist es eigentlich, hat es eigentlich auch Vorteile, aber natürlich ist es trotzdem irgendwo, also wenn mir jemand ein Bild von Chris Bumstead, das Mr. Olympia, Classic Physik zeigt und sagt, schaffen wir das in einem Jahr Coaching, das ist dann halt so völlig an der Realität einfach vorbei. Ja, also es ist wichtig, Geduld haben und dranbleiben, das ist, und motiviert sein. Ich kriege auch immer die Frage, was machst du, um dich zu motivieren? Und ich denke mir immer, also du bist entweder motiviert oder nicht. Also ich mache dafür nichts. Ich liebe ja das, was ich mache, und ich mache es gern. Dann brauche ich auch keine Motivation. Und wenn du da wirklich immer jemanden brauchst, der dich motiviert und sonst macht es dir keinen Spaß, dann ist es halt so hart, es klingt vielleicht einfach nicht der Sport für dich. Das ist ja auch nicht schlimm, es muss ja nicht jeder Bodybuilding machen. Ne? Wir brauchen auch Schachspieler, wir brauchen auch Fußballspieler und so. Es gibt, nicht jeder ist halt für die eine Sache gemacht. Wenn jetzt das voll im Trend wäre, das liegt halt auch daran, dass es gerade voll im Trend ist und Social Media und so weiter. Wenn es jetzt voll im Trend wäre, irgendwie zu joggen, da würde ich auch jeden Tag sagen, wie könnt ihr euch motivieren dafür? Also, da hätte ich auch keine Lust drauf. So, und manchmal muss man dann halt einfach was anderes machen, was mehr für einen geeignet ist. Also, es sind so zwei Riesenfehler. Ja, ansonsten. Ja, Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur Geduld, sondern auch dranbleiben. Bodybuilding ist wirklich, das klingt komisch, aber eigentlich ist Bodybuilding langweilig. Du machst jeden Tag dasselbe. Aber wenn du jeden Tag dasselbe machst, ich garantiere dir, genau dann kommst du zum Erfolg. Wenn du jeden Tag ins Training gehst, jeden Tag dieselben Mahlzeiten nach Plan isst, immer dasselbe, keine Abwechslung, ein richtig langweiliges Leben hast. Aber das sind die Leute, die ganz nach oben kommen in dem Sport, das sage ich dir. Ja, so ist es leider.
Spielt da Genetik, sage ich mal, auch eine Rolle rein?
Ja,
Oder?
also es kommt immer aufs Level an. Also jeder Mensch kann super krassen Körper aufbauen, jeder. Und Genetik spielt halt dann eine Rolle, wenn es wirklich darum geht, was weiß ich sage es mal im Wettkampfsport, wer macht den ersten Platz, wer macht den zweiten Platz, da spielt halt wirklich Genetik mit rein. Natürlich spielt, man sagt ja immer, harte Arbeit schlägt Talent, ja, aber auch nur, wenn Talent nichts macht. Also sobald Talent wirklich arbeitet und irgendwann auf einem bestimmten Level arbeitet jeder hart. Und da entscheidet dann halt wirklich, wer die beste Genetik. Also der Mr. Olympia, ist Mr. Olympia zum einen natürlich, weil er hart arbeitet, aber die 10 Leute, die neben dem stehen, die arbeiten alle genauso hart. Das, was den dann unterscheidet, ist einfach die Genetik. Die ist halt besser. Ja.
Hast du so einen Bodybuilder, wo du sagst, den findest du selbst noch beeindruckend oder der ist ein richtiges Vorbild oder vielleicht auch gewesen?
Ja, tatsächlich. Also man muss immer drauf, also es kommt immer drauf an, in welchem Bereich. Also ich habe mir zum Beispiel, hier habe ich Arnold Schwarzenegger tätowiert.
Ja.
Arnold Schwarzenegger ist einfach so eine Inspiration, weil er quasi so diese Story hat von nichts kommen aus einem kleinen Dorf in Österreich und quasi zu einem der bekanntesten Menschen der Welt. Ja, dieses durch Arbeiten und sein Ziel verfolgen und wirklich Träume zu haben und diese dann zu verwirklichen. Das ist dann zum Beispiel, also aus dem Aspekt ein Vorbild für mich. Ronnie Coleman ist auch ein Vorbild von mir. Meine ich jetzt gar nicht irgendwie körperlich oder so, aber einfach, ja, einfach weil es so der Beste der Welt war. Und man sagt ja sogar bis heute, dass immer noch nichts daran kommt. Also der hat wirklich so ein Statement gesetzt, dass das quasi der krasseste Bodybuilder aller Zeiten war. Und also Ronnie Coleman ist auf jeden Fall, bin ich auch ein Riesenfan von. Schau mir auch immer die Trainingsvideos an, das motiviert einfach. Und boah, jetzt aktuell, weiß ich nicht, also Vorbild nicht so wirklich, würde ich sagen. Ich verfolge halt viele Leute und gerade auch im deutschen Bereich finde ich cool, dass jetzt wieder so wirklich Nachwuchs kommt. Das war mal eine Zeit lang wirklich Totenstille. Also Dennis Wolf war so der letzte Große, den wir hatten, 2015, und dann war wirklich gar nichts mehr. Da war mal so eine Zeit lang hier mit David Hoffmann, aber das war auch nicht so wirklich ein Hype. Und jetzt halt mit dem Urs zum Beispiel, den man, weiß nicht, ob du den kennst, der Urs Kaliczynski und so, da ist jetzt wieder so richtig, endlich ist mal wieder was los und wirklich endlich sind mal wieder welche bei Olympia dabei und so. Also es entwickelt sich gerade wirklich immer eine bessere Richtung, der ganze Sport. Ja.
Einen hast du jetzt gar nicht erwähnt, was mich ein bisschen überrascht, was mit Markus Rühl.
Markus Rühl ist eine coole Socke. Also Markus Rühl, ja, es kommt halt immer drauf an, wenn du sagst Vorbild oder so. Also, ja, ich finde Markus Rühl sau beeindruckend, jetzt körperlich extrem beeindruckend gewesen. Wahrscheinlich der massivste Mensch, der hier auf dem Planeten gewandelt ist, wahrscheinlich. Also, finde ich sau beeindruckend und ist halt mega cool und witzig. Ne, also, den muss man eigentlich mögen. Ich war auch schon auf ein paar Seminaren von Markus Rühl und es ist eigentlich, das kann man eigentlich gar nicht als Seminar bezeichnen, das ist eigentlich mehr so Comedy-Talk. Der erzählt einfach nur Sachen und ist einfach nur witzig. Ja, aber es ist dann eher so jemand, ja, würde ich jetzt aber nicht als Inspiration oder Idol sehen, sondern einfach feiere ich einfach. Also cooler Typ. Ja.
Und körperlich so, also gerade wo du auch Ronnie Coleman vorhin aufgezählt hast.
Da muss man immer unterscheiden. Also ich fände es schon cool, mal so für einen Tag oder so einen Ronnie Coleman-Körper zu haben. Einfach, wie fühlt sich das an? Wie ist es im Training und so? Aber also so auf Dauer ist es wahrscheinlich auch nichts, weil es halt eine extreme körperliche Belastung ist, auch mit so 130, 140 Kilo rumzulaufen und Einschränkungen hast du da ohne Ende. Also körperlich eher, so explizit kann ich da gar keinen Namen nennen, aber eher schon noch was Ästhetischeres, sage ich mal. Schon muskulös, aber so eine Mischung aus beidem. Dass du dich halt auch ausziehst und die Leute nicht fast kotzen, so, die damit nichts zu tun haben. Genau. Dass sie halt auch sagen, brutal und ja, genau. Aber nicht so, wow, was ist das für ein Freak, so quasi. Ja.
Würdest du so grundsätzlich sagen, gerade wo wir jetzt von Ronnie Coleman gesprochen haben und es gibt auch verschiedene andere Bodybuilder, die jetzt ja mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, kann man Bodybuilding auch auf Leistungsniveau, sag ich mal, betreiben und trotzdem gesund bleiben? Oder ist das schwierig?
Es kommt drauf an. Also, das hat halt auch am Ende viel damit zu tun, viel mit der Genetik zu tun, wie du das Ganze wegsteckst. Ich würde wirklich sagen, also um dahin zu kommen, muss einem die Gesundheit egal sein. So hart es jetzt klingt. Also wirklich, um auf dahin zu kommen. Also jetzt, du kannst ein krasser Bodybuilder sein und deutscher Meister und alles. Ne? Das kannst du auch alles möglichst gesundheitlich gut machen. Ich meine es wirklich an der Weltspitze mitzuspielen. Das ist wirklich, das so hart es jetzt klingt, das ist chemischer Krieg da oben. Na, und das ist extreme, also du belastest deine Gesundheit da extrem. Und klar kann man das so gesundheitspräventiv wie möglich versuchen, aber das ist trotzdem am Ende des Tages eine Katastrophe, was man macht, also was man dem Körper anrichtet. Und da halt gesund rauszukommen, die meisten, die jetzt wirklich fit sind und sowas. Die haben halt zum einen rechtzeitig den Absprung geschafft. Das heißt, die haben irgendwann gesagt, okay, das reicht jetzt und sind dann, haben das nicht bis ins hohe Alter betrieben und immer so weitergemacht, sondern dann irgendwann weggegangen. Da gibt es auch extrem positive Beispiele. Hier Jay Cutler zum Beispiel, der ist super fit, ist ein super Vorzeigeathlet, war auch Mr. Olympia, aber der hat halt alles irgendwie, ja, der hatte zum einen Glück und hat den Absprung rechtzeitig geschafft von dem Ganzen. Es gibt ja auch extrem viele Beispiele, wo es nicht so gelaufen ist. Na, also es hat auch viel damit zu tun. Deswegen, wenn du sagst, einer raucht sein ganzes Leben lang und es passiert nichts, der andere stirbt halt schon früh. Aber beide gehen auf jeden Fall ein Risiko damit ein. Ja.
Worauf kann man denn so ein bisschen achten, wenn man das gesund machen möchte oder ja, zumindest so gesund wie möglich?
Also ich würde jedem raten, mindestens viermal im Jahr ein Blutbild zu machen, mindestens. Auch mit einem Coach zu arbeiten, der sich in dem Bereich auskennt. Nicht auf eigene Faust machen. Ne? Und auch nicht böse gemeint, aber so die Allgemeinärzte, die sind nicht in diesem Bodybuilding-Thema drin. Und ganz viel, ja, was aus dem Bodybuilding kommt, überträgt sich auf die Blutbilder. Ne? Und zum Beispiel, mal ein Beispiel, du hast ein hartes Training am Vortag gehabt, dann kann sein, dass deine Leberwerte ansteigen. Wenn der Arzt es sieht, dann denkt er, entweder du bist Alkoholiker oder du hast eine kaputte Leber und es ist aber gar nichts. Du bist vollkommen gesund und sowas. Und so ganz viele Dinge, die aus dem Bodybuilding kommen, die, oder wenn du irgendein Medikament zuführst, dass was anderes dann ansteigt und sowas, das muss man halt alles wissen. Also da sollte man mit jemandem zusammenarbeiten, der sich damit auskennt, der dir genau sagt, ich brauche den, den und den Wert und es genau beurteilen kann, warum sind diese Werte so, was könnte ich machen im schlimmsten Fall, um die Werte runterzukriegen. Ne? Und natürlich, also Blutbild ist zwar eine Sache, aber das meiner Meinung nach reicht das noch lange nicht, um irgendwie die Gesundheit von den Menschen zu überprüfen. Man sollte halt auch ein EKG machen, ne? Herzultraschall, sollte mal die Halsschlagader vermessen lassen und so Geschichten. Wirklich auch, ich sage immer, Gesundheit ist das wichtigste Gut, was wir haben. Und deshalb würde ich da auch wirklich nicht sparen. Also Gesundheit, da würde ich wirklich alles immer für investieren. Das sage ich auch den Leuten so. Lieber gibst du 1000 Euro aus und machst deine gesundheitlichen Checks und da kommt überall raus, du bist kerngesund, aber dann weißt du es. Ne? Bevor du da irgendwie sagst, nee, das muss jetzt nicht sein, oh, dieser Test jetzt, der ist zu teuer, den lasse ich lieber weg. Das bringt dir nachher auch nichts, wenn du irgendwelche gesundheitlichen Probleme hast oder wenn du stirbst. Deshalb auf jeden Fall ärztlich durchchecken lassen, alles mit Kopf und Verstand machen. Einen Coach holen, der wirklich erfolgreich ist, der auch gute Resonanzen hat, wo wirklich viele sagen, hey, das war das Beste, was mir passiert ist, zu dem zu gehen und so, weil es gibt auch viele schwarze Schafe, die im Endeffekt ja mit der Gesundheit spielen von den Athleten, indem die irgendwas aufschreiben, was nachher total schädlich ist. Da muss man dann halt auch den Richtigen finden und wirklich mit dem dann zusammenarbeiten. Und ja, man soll halt, ja, wie gesagt, gesundheitliche Checks immer und immer wieder machen. Anders geht es natürlich. Cardio-Training ist ganz wichtig, das ganze Jahr über, finde ich. Auch allein für Blutdruck, Blutzucker etc. Blutzucker messen, also ich lasse je nachdem, was das für ein Athlet ist, bei Lifestyler natürlich nicht, das wäre ja komisch, aber bei meinen Bodybuilding-Athleten zum Beispiel, schicken mir immer Blutzucker und Blutdruck zu, dass ich da direkt eingreifen kann, wenn jemand zum Beispiel irgendwas macht, was den Blutzuckerspiegel oder was die sich auch negativ auf die Bauchspeicheldrüse auswirkt, zum Beispiel jetzt Wachstumshormone nehmen. Ne? Oder zu sagen, dass dann dadurch, dass du Wachstumshormone nimmst, ist es auch so, dass du immer die Bauchspeicheldrüse unter Kontrolle halten musst. Deshalb nehmen ja auch viele Insulin und sowas, ne? Damit sie eben kein Diabetiker werden, weil da ist immer die Gefahr, dass du Diabetes kriegst. Genauso wie die Gefahr dafür ist, weil du musst dir vorstellen, Wachstumshormone sorgen dafür, dass quasi T4 und T3 vermehrt konvertiert wird, also Schilddrüsenhormone, was dann eben im Umkehrschluss den Fettabbau fördert. Dadurch, dass das aber passiert, indem du dir das exogen zuführst, ist es dann am Ende so, dass der Körper die Eigenproduktion ein bisschen einstellt. Und dann kann es sein, im schlimmsten Fall, dass du eine Schilddrüsenunterfunktion hast. Und dann musst du da auch gucken, wie sind die Schilddrüsenwerte, muss ich da vielleicht L-Thyroxin mit reinnehmen und sowas. Und bei der Bauchspeicheldrüse, da ist zum Beispiel so, wenn die Bauch, wenn du auch als Bodybuilder isst du ja extrem viel, ne? Und in der Off-Season hast du dann mal so 800 Gramm Kohlenhydrate am Tag vielleicht, plus diese Wachstumshormone, die du nimmst. Und da ist dann die Diabetesgefahr extrem hoch. Da musst du dann auch gucken, wenn du jetzt siehst, hey, der Blutzucker geht immer höher, dass du da zum einen medikamentös dagegen konntest mit Metformin, Berberin etc., also alles Dinge, die gut für den Blutzucker, also für den Glukosewert sind. Und zum anderen musst du da dann halt also Cardio mit einbauen und schauen, was ich zum Beispiel extrem gern mache, ist Carb Cycling dann. Das heißt, du machst Tage mit vielen Kohlenhydraten, aber auch mal Tage, wo du die Kohlenhydrate rausnimmst, um die Bauchspeicheldrüse zu entlasten. Quasi. Hat auch seine Vorteile in der Offseason, weil dann hast du, meistens ist es ja so, dass viele am Stopfen sind. Wenn du dann immer mal wieder so zwischendrin einen Tag reinschiebst, wo die keine Kohlenhydrate haben, dann dieses Hungergefühl steigt dann auch extrem an. Und so ist dann auch gewährleistet, dass die ganze Phase über immer Hunger haben. Und du tust der Bauchspeicheldrüse was Gutes, weil du die mal komplett entlastest, die komplett schonst. Und so ist es dann auch, dass der Wert dann meistens unten bleibt. Ja, aber es ist jetzt, ich rede hier extrem viel, was die meisten wahrscheinlich gar nicht verstehen. Ja.
Aber unheimlich interessant. Ich glaube auch vor allem für alle, die wirklich Bodybuilding betreiben, ganz wichtiger Impuls, was du hier sagst. Also gerade, dass man hier so auf die Gesundheit wirklich achtet und das
Das ist das Wichtigste, genau.
ja wirklich, das, wie du das auch vorhin gesagt hast, ne, du willst das ja nicht als Sprint machen und dann, wie viele Bodybuilder gibt es auch dieses Jahr doch auch wieder Schlagzeilen, der dann da leider sehr früh schon
Ist ja,
gestorben.
es ist schlimm gewesen. Also ich finde die letzten 3 Jahre generell, ich weiß nicht, ob es nur an Social Media liegt, weil es halt mehr kommuniziert wird und weil es mehr bekannte Leute gibt, dass es vielleicht früher auch schon so war, aber man es halt nicht so mitgekriegt hat. Aber was man jetzt mitgekriegt hat, so die letzten 3 Jahre, sind schon sehr viele in der Szene gestorben. Also echt krass. Ja.
Vielleicht nochmal für den Otto Normalmenschen, was sollte der davon machen, sozusagen? Was ist für den wichtig?
Auf was bezogen genau jetzt?
Also auf die, ich sag mal, gesundheitliche Prävention. Wie häufig sollte der ein Blutbild machen? Was sollte der sonst nochmal untersuchen lassen?
Also natürlich muss der nicht so häufig Blutbilder machen. Ich würde auf jeden Fall mal ein Blutbild machen mit den, natürlich jetzt nicht mit denselben Werten, die ein Bodybuilder testet, sondern einfach mit den wichtigsten Gesundheitsmarkern, ne, Hormone vielleicht auch mal überprüfen und da dann halt alles gewisse Mängel ausgleichen. Das geht meistens ganz leicht über irgendwie Nahrungsergänzungsmittel und über Anpassung vom Lebensstil. Ne? Und das ist eigentlich schon so das Wichtigste, was mal so ein normaler Mensch machen kann. Einfach gewisse Mängel ausgleichen, Omega-3-Index mal anschauen, kann man auch testen lassen. So Dinge wie Eisen und sowas kann man im Blut bestimmen lassen. Gibt es da irgendwelche Mängel in der Ernährung, Vitamin B12 und sowas? Und die kann man dann ganz leicht eigentlich ausgleichen und damit tut man seiner Gesundheit schon extrem was Gutes. Ja.
Vielleicht noch eine Frage, wie dazu bemerkt, wir könnten hier wahrscheinlich noch Stunden weitersprechen. Also, wenn euch was besonders interessiert, wie ihr vielleicht Fragen habt, stellt die gerne in die Kommentare. Und
Gerne.
genau, vielleicht hat Martin dann auch Lust, nochmal einen zweiten Teil hier aufzunehmen.
Klar.
Gibt es irgendeine Frage, die dir so in den letzten Jahren noch nicht gestellt wurde, was dich so ein bisschen überrascht hat?
Die mir noch nicht gestellt wurde.
Weil du ja sehr vielen wirklich geholfen hast, sehr viel betreut hast.
Boah,
Hast du gedacht?
also dadurch, dass ich jeden Tag Fragerunden auf Instagram mache, übrigens, wenn ihr da. Also ganz interessant für jeden. Ich bekomme zwar teilweise, ist auch lustig für viele, aber ich bekomme auch teilweise total idiotische Fragen. Aber ich mache eigentlich, versuche ich jeden bis jeden zweiten Tag so eine Fragerunde zu machen und da kann man mich alles fragen. Und da versuche ich auch sehr wissenschaftlich und alles spezifisch auf alles einzugehen. Also ich habe echt schon alles gehört. Also ja, da sieht man aber auch mal, wie unwissend so die meisten sind. An der Hand, ich habe da eine Frage bekommen, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Wenn ich irgendwie. Wenn zwei Menschen gleich groß wären, also so, also hat jemand gefragt, gleich groß wären, dasselbe Training machen würden und dieselbe Ernährung, würden die dann gleich aussehen?
Okay.
Denke
Alles
ich mir, so, dann würde jeder Mensch, der dieselbe Größe hat wie ich, mal meinen Trainingsplan machen und würde dann meinen Körper haben. Hä? Also so richtig, ja, solche Fragen. Also es war so die letzte Frage, wo ich echt dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist doch nicht dein Ernst.
verstehe
Ja.
ich. Ja.
Ja.
Ja, also wie gesagt, die Zuhörer kommentiert gerne. Wenn euch das gefallen hat, macht vielleicht auch eine kleine Insta-Story und verlinkt Martin bzw. mich. Und
Auch
ja.
groß, auf jeden Fall. Ja, wenn es draußen ist, mache ich da auch schön Werbung für. Genau.
Ja, vielen Dank für das Interview. Und hast du noch einen kleinen Impuls vielleicht für unsere Zuhörer so am Ende? Kleines Schlusswort.
Ich glaube, achtet auf eure Gesundheit, ist ganz wichtig zu sagen. Und ja, haltet an euren Zielen und Träumen fest, egal in welchem Bereich. Auch eine wichtige Botschaft für jeden. Es ist auf jeden Fall umsetzbar. Na, ich wollte bekannter Coach werden oder damit meinen Lebensunterhalt bestreiten und ich kann es jetzt. Und wenn ich sowas kann oder sein Ziel verwirklichen kann, ist jeder.